Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Lukas Wallraff von der Berliner Zeitung Taz. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Wallraff, würden Sie sich ein Emil Nolde in Ihr Büro der Taz hängen?
Ich glaube ja. Es ist natürlich jetzt problematisch, was alles noch herausgekommen ist über seine extrem antisemitischen Ansichten. Aber ich bin nicht der Ansicht, dass man im Nachhinein alles sozusagen löschen sollte an Kunst, wenn herauskommt, dass die Künstler natürlich auch Schattenseiten hatten.
Ja, also auch in einem Büro der Taz könnte ein bekennender Nationalsozialist hängen?
Ich denke ja.
Das werden wir gleich mal ausführlich diskutieren. Der Hintergrund ist natürlich eines seiner Gemälde oder zwei seiner Gemälde, die hingen bisher im Berliner Kanzleramt, im Büro von Angela Merkel, also kurz oberhalb der Taz noch. Und die hat sie jetzt abhängen lassen für eine Ausstellung über Nolde. Sie will sie aber auch nicht zurückhaben. Macht sie es sich dazu einfach? Das wollen wir hier gleich besprechen. Heute zu sehen in Berlin im Hamburger Bahnhof die Ausstellung Emil Nolde, eine deutsche Legende, der Künstler im Nationalsozialismus. Er war ein Expressionist, er war eben aber auch Parteimitglied der NSDAP, er war Antisemit. Und heute soll das diese Ausstellung ab heute dokumentieren, besprechen. Ein Gemälde, nämlich Brecher, das hing zuletzt im Büro der Bundeskanzlerin. Angela Merkel hat das abhängen lassen zusammen mit einem anderen Gemälde von Nolde und will das auch nicht wiederhaben. Der Historiker Michael Wolfson, der hat heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, das ist eine sehr bequeme Art, dieses Thema zu ignorieren.
Das ist ja keine Zumutung, sondern es ist ein Bekenntnis zur Gebrochenheit deutscher Geschichte. Kanzlerin A, B oder C oder Kanzler A, B oder C kann sagen, seht her, ich weiß, dieser Maler war ein ganz schrecklicher Rassist und Antisemit. Wir sind das Kontrastprogramm zu jener Ideologie, aber er war ein großer Künstler. Und da sind wir mitten in der Vielschichtigkeit nicht nur des individuell menschlichen Seins, sondern des kollektiv menschlichen Seins und des nationalen Seins. Und genau darum geht es doch. Geschichte ist nicht nur eindimensional, sondern mehrdimensional.
Da hat er natürlich recht, Geschichte ist mehrdimensional, Herr Wallraff. Die Frage ist aber, darf das Bild eines Nazi-Anhängers auch im Büro einer deutschen Regierungschefin hängen?
Also ich würde es erst mal Angela Merkel freistellen. Sie kann dann natürlich selber entscheiden, was sie in ihrem Büro aufhängt. Sie sind natürlich auch ihr gutes Recht, es jetzt wieder abzuhängen, wenn es ihr unter diesen Umständen nicht mehr gefällt. Man sollte daraus nur, denke ich, keine so große politische, symbolische Aktion machen. Denn wenn wir jetzt wirklich anfangen, alle Kunstwerke zu entfernen, die irgendwie problematisch sind, weil sich im Nachhinein herausstellt, dass die Künstler krasse, schlimme Ansichten vertreten haben, dann könnten wir wahrscheinlich die Hälfte von den Museen leer räumen. Es gab ja auch Ansätze jetzt in der MeToo-Kampagne, dann Künstler, die Kunstwerke abzuhängen, die irgendwie sexistisch vielleicht sind und so weiter und so fort. Also das ist, finde ich, schon ziemlich gespenstisch, wenn man das wirklich so konsequent durchführen will.
Da würde ich Ihnen teilweise zustimmen, weil andererseits, ich finde, das gehört in ein Museum, da gehört es geschichtlich aufgearbeitet, aber ein Museum ist ein anderer Ort, ein anderer politischer Ort, als eben das Büro oder die Büro Räume einer Bundeskanzlerin.
Ja, schon, aber es ist trotzdem, ist und bleibt ein Kunstwerk. Also es ist ja nicht so, dass jetzt hier eine antisemitische Schrift in ihrem Zimmer aufgehängt hat, sondern das Kunstwerk. Und ich meine, wenn man es jetzt ganz krass formulieren will, dann müsste Angela Merkel oder könnte sich auch überlegen, aus der evangelischen Kirche auszutreten, weil Luther ein Antisemit war. Also das ist eigentlich ein bisschen bizarr, diese Diskussion.
Das heißt, Sie können das schon trennen, das Werk und den Künstler?
Natürlich, also ich glaube, es muss auch getrennt werden, weil wir, wie gesagt, sonst sind wir in Gefahr, in andere Art von Säuberungsaktionen zu kommen. Und gerade Nolde, ich meine, war entartete Kunst während der NS-Zeit und wollen wir jetzt umgekehrt eine Ausstellung oder beziehungsweise ihn wieder zur entarteter Kunst erklären, weil sich jetzt herausgestellt hat, dass er schreckliche Nazi-Ansichten hatte. Also deswegen bleibt es ja trotzdem Kunst.
Ja, die Einordnung ist wahrscheinlich relativ wichtig, dass es eben nicht einfach nur da hängt, ob jetzt im Kanzleramt oder in einem Museum, sondern dass es eingeordnet wird.
Ja, natürlich, aber das ist ja auch sehr gut, dass es jetzt diese Ausstellung gibt und natürlich muss man sich gründlich damit beschäftigen, man muss sich auch damit beschäftigen, welche Vorgeschichten es hatte, welche problematischen Entwicklungen es im Antisemitismus auch schon vor der NS-Zeit gab, also dass zum Beispiel auch die Brücke insgesamt teilweise problematische nationalistische Ansichten dort mit vertreten waren, auch vor der Nazi-Zeit schon. Das sind Künstler, die bisher jetzt hier überhaupt noch nicht problematisiert werden, aber auch da hat sich jetzt herausgestellt, dass teilweise dass er zumindest extrem nationalistische Ansichten gab und so weiter. Damit muss man sich gründlich beschäftigen, aber trotzdem kann und muss man, trotzdem sollte man keine Säuberungsaktionen machen gegen Kunstwerke.
Hat es Nolde da einfacher, weil er schon tot ist? Wenn er jetzt ein Maler im Hier und Jetzt wäre, wäre die Diskussion eine andere.
Ja, das, wie meinen Sie jetzt, dass es ein, also ich meine, ja klar, also es ist natürlich ein Unterschied, ob man über lebende Personen spricht oder über Gestorbene. Also es war ja auch etwas anderes, als Günter Grass gelebt hat und herauskam, dass er bei der Waffen-SS war. Dann musste sich diese Diskussion selber stellen und selbstverständlich sich dann, wurde es sehr in Frage gestellt, seine ganze moralische Attitüde und das, da ist ja sozusagen auch sein Denkmal ein bisschen eingestürzt als moralische Instanz. Trotzdem erwägt doch jetzt auch niemand zum Beispiel die Blechtrommel aus den Bibliotheken zu entfernen, weil es sich herausgestellt hat, dass Grass zum Beispiel bei der Waffen-SS war.
Die Frage ist ja, wo ist da die Grenze? Welche unrühmliche Tat in der Vergangenheit ist dann die Schwelle? Weil was mir da immer dabei einfällt, ist die Geschichte um David Bowie. Ein verehrter Musiker, dem aber vorgeworfen wird, dass auch er mit Minderjährigen Sex hatte. Und trotzdem wird er weiter im Radio gespielt und Land auf, Land ab verehrt.
Also in dem Fall ist es vor allem zum Beispiel wichtig, was Sie sagen, dass ihm vorgeworfen wurde. Also ich finde, es geht auch nicht, dass ohne dass Taten wirklich bewiesen sind und nur aufgrund von Vorwürfen, dass Dinge oder Menschen dann komplett abgestempelt und sozusagen beerdigt werden. Das ist auch problematisch. Das war eben im Zug der MeToo-Kampagne teilweise problematisch. Und wie gesagt, also ich, wenn wir jetzt überlegen, zum Beispiel auch antike Kunstwerke, also was wissen wir, was teilweise vielleicht Künstler aus Rom, aus Griechenland, was die für schreckliche Taten teilweise vielleicht begangen oder zumindest unterstützt haben. Und trotzdem stehen ihre Kunstwerke natürlich als Relikte der damaligen Zeit in den Museen.
Also ein Nolde darf auch weiter im Kanzleramt hängen, sagt Lukas Wallraff hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Integrationsminister der Länder, die treffen sich heute. Es ist Tag 2 ihrer gemeinsamen Konferenz und ein Thema: Wie viel Rechtssicherheit können wir eigentlich Flüchtlingen geben, die seit Jahren hier leben, die geduldet sind, die vielleicht eine Ausbildung begonnen haben oder beginnen wollen, aber die keinerlei rechtliche Sicherheit für ihre Zukunft haben, weil sie eben geduldet sind. Der Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen sagt, ich spreche mit Handwerkern oder Mittelständlern und die beschweren sich permanent, dass ihre Arbeitskräfte immer verunsichert sind, weil wir können ihnen keine langfristigen Verträge geben. Ihnen droht ständig die Abschiebung. Dabei hat doch eigentlich die Bundesregierung im vergangenen Jahr versucht, mit dem sogenannten Ausbildungs- und Beschäftigungsduldungsgesetz eben diese Situation zu erleichtern. Ist das überhaupt nicht geglückt?
Na, es ist zumindest bürokratisch relativ schwierig. Es gibt da natürlich auch, weil die CSU da etwas strengere Regeln haben wollte, relativ schwierige Voraussetzungen. Man muss da, glaube ich, 15 oder 16 Monate sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nachweisen können und dergleichen. Es ist halt das Problem, dass hier auch in der Großen Koalition natürlich zwei sich widerstrebende Interessen gibt. Einerseits gibt es den Wunsch und sozusagen auch das Versprechen, Abschiebungen konsequenter und mehr durchzuführen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den sinnvollen Wunsch, die Menschen zu integrieren. Und das kollidiert da teilweise. Und derselbe Minister Stamp in Nordrhein-Westfalen, der jetzt hier Erleichterungen gefordert hat, hat gestern stolz verkündet, dass er 3 Leute abgeschoben hat nach Bosnien, islamistische Gefährder. Also das ist ständig dieser Konflikt zwischen dem natürlich vielfach geforderten Wunsch nach konsequenter Abschiebung und eben Integration.
Wobei natürlich islamistische Gefährder nochmal ein ganz eigenes Thema für sich sind und Abschiebung, das ist ja eine sicherheitspolitische Diskussion auch. Wir reden ja hier dann vor allem über den Arbeitsmarkt und auch über das Bedürfnis, Ausbildungsplätze zu füllen mit Menschen, aber gleichzeitig eben auch über Flüchtlingspolitik. Und das sind eigentlich zwei verschiedene Politikfelder, die schwer zusammenpassen.
Ja, natürlich, aber wenn jetzt zum Beispiel eben die Rechtssicherheit gefordert wird, Aufenthaltsrecht für Leute, die zum Beispiel eine Ausbildung überhaupt erst anfangen, kollidiert es natürlich mit dem Wunsch zum Beispiel nach Abschiebung. Also und es kann natürlich auch sein, dass Leute, wo sich dann später herausstellt, dass sie irgendwie Abschiebegründe verursacht haben. Und denen will dann der Innenminister natürlich nicht diese Rechtssicherheit geben, also, sondern die will er ja abschieben können. Also da kollidieren natürlich teilweise schon einfach Sicherheitsinteressen sozusagen von den Behörden und den Wunsch nach Integration.
Also mein gesunder Menschenverstand würde mir eigentlich sagen, es gibt jede Menge Leute, die wollen hier was leisten, die wollen hier ankommen. Es gibt jede Menge Arbeitsplätze, die wollen von den Unternehmen gefüllt werden. Es ist aber tatsächlich nicht so leicht. Das zeigt ja diese Duldungsdebatte. Warum ist das nicht so leicht? Ist das die Angst davor, dass aus der 13%-Partei AfD eine 20%-Partei wird?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt ein Problem, dass in der medialen Aufregung gibt es in Deutschland zurzeit immer so abwechselnd. Sogar in der Bild-Zeitung gibt es abwechselnd die Aufregung darüber, wie kann es sein, dass dieser junge Mensch abgeschoben wird, obwohl er gerade so gut integriert ist und obwohl er schon Deutsch kann, obwohl er fleißig ist und so weiter. Wie kann es nur sein, dass er abgeschoben wird? Und am nächsten Tag gibt es dann die Schlagzeile, wie kann es nur sein, dass dieser Mensch noch nicht abgeschoben wurde, der hier einfach nur irgendwie jetzt straffällig geworden ist oder der und so weiter. Also es gibt immer diese abwechselnde Aufregung über entweder zu wenig Abschiebung oder zu viel Abschiebung. Und natürlich kommt es dann immer auf den Einzelfall eigentlich an. Aber das wirklich so sachgemäß zu prüfen oder so gründlich zu prüfen, dafür bräuchte es dann wiederum so viele Menschen, die das wirklich gut machen würden. Das ist natürlich auch sehr schwierig. Also ich glaube, wir sehen hier letzten Endes halt die Mühen der Ebene nach dem Flüchtlingsherbst 2015, dass jetzt natürlich sehr viele Menschen da sind und die bräuchten natürlich mehr Sprachförderung, mehr bessere Integrationskurse und sie bräuchten natürlich auch mehr Vertrauensvorschuss sozusagen, dass man ihnen eben zum Beispiel mindestens eine Ausbildungschance und so weiter gibt. Aber es gibt jetzt natürlich eben den Druck, wie Sie gerade gesagt haben, der AfD, der genau in die andere Richtung geht.
Na, es gibt ja die Integrationswilligen, absolut, die eben sagen, ich möchte diesen Ausbildungsplatz und ich möchte hierher kommen. Es gibt sicherlich auch diejenigen, die nicht so richtig wissen, was sie hier eigentlich sollen und wollen, außer Sicherheit. Die Frage ist eben nur, wie man diese Schizophrenie überhaupt überwinden kann in diesen beiden Politikfeldern. Ist das überhaupt möglich?
Naja, es ist halt ganz schwierig, weil letzten Endes prallen ja immer die zwei extremen Interessen sozusagen aufeinander. Auf der einen Seite Wunsch nach oder die Vorstellung von offenen Grenzen, also mit einem großen Vertrauensvorschuss. Jeder, der kommt, sollte erstmal eine Chance bekommen oder sollte zumindest eben eine Arbeitsmöglichkeit bekommen und was ja auch sinnvoll ist, damit die Menschen nicht ohne Arbeit hier einfach sozusagen herumsitzen müssen. Das ist die eine Seite, also dass dieser Wunsch sozusagen nach offenen Grenzen und auf der anderen Seite aber natürlich von einem beträchtlichen Teil der Wähler eher ein Wunsch nach Begrenzung. Und das ist teilweise einfach nicht zusammenzubekommen, ja.
Wie also ein Dilemma, das ist die Einzahl, ein Dilemma irgendwie nicht zu lösen ist, darüber haben wir gerade gesprochen. Ist es denn tatsächlich ein Dilemma dann in dem Sinne?
Naja, wenn ich Innenminister bin und verspreche, wir steigern die Zahl von Abschiebungen und es sind irgendwie 300.000 Leute in Deutschland, die keine Aufenthaltsgenehmigungen haben und ich verspreche euch, die werden so gut wie alle möglichst bald abgeschoben. Das ist sozusagen die Devise, die CSU, die Seehofer auch vertritt. Und es gibt dann auf der anderen Seite eben Integrationsminister, wie die jetzt sagen, die sich dafür einsetzen, dass man denselben Menschen aber Sprachkurse gibt und Integrationsleistungen gibt und bemüht, sich zu integrieren. Das ist natürlich, also das sind einfach, das prellen Welten aufeinander. Das sind einfach völlig unterschiedliche Zugänge.
Lukas Wallraff von der taz über Integration hier im Deutschlandfunk Kultur. Herr Wallraff, sind Sie profeministisch?
Ja, das würde ich schon von mir behaupten, ja.
Wollen wir mal gucken, ob das mit der Definition von Christoph May zusammenpasst. Der war heute Morgen bei uns im Programm. Er berät Unternehmen zur Frage der Gleichstellung, wird heute sprechen zur Frage, wie werden Männer zu Feministen auf der Konferenz für mehr Frauen in Medien und Politik in Leipzig. Das hat er bei uns gesagt.
Um sich profeministisch zu engagieren, das bedeutet vor allem, sich wie ein Verbündeter zu verhalten und nicht wie ein Eroberer. Also kurzum, man kann sich im Grunde 24/7 selbstkritisch und profeministisch verhalten. Und das bedeutet zuallererst gerade für die Männer Selbstkritik. Also ich bin als Mann hoch privilegiert und damit ich diese Privilegien abgeben kann, muss ich sie erst einmal erkennen und klar benennen. Und angefangen bei mir selbst natürlich, dann bei meinen Freunden, meinen Kollegen, meinem Vater und meinen Söhnen.
Herr Waldorf, müssen wir alle zu Feministen werden? Wir als beide als Männer und 24/7 selbstkritisch sein?
Also ich habe es jetzt da relativ leicht natürlich bei der Taz darüber zu sprechen, weil sich bei uns das natürlich leichter machen lässt, sag ich mal. Ich hatte auch jahrelang zwei Chefredakteurinnen schon und wir haben auch eine Betriebskultur, wo man zum Beispiel Teilzeit und Elternzeit und dergleichen nicht nur nehmen kann, sondern es wäre geradezu komisch, wenn man sie nicht nimmt. Ja. Ich bin auch über eine Vaterschaftsvertretung in die Taz geraten, da gab es noch gar nicht die staatliche Elternzeit, aber der hat ein Jahr Auszeit gemacht sozusagen zur Erziehung, dann bin ich zur Vertretung reingekommen. Das ist also in der Taz ganz normal und auch erwünscht und ist insofern leichter. Und ich habe mit meiner Frau, wir beide Teilzeit, sodass wir beide eben uns auch die Kinder- und Familienarbeit teilen können. Wie gesagt, das ist aber auch leichter gesagt bei einem Betrieb, der das fördert und sogar gerne sieht.
Das wäre jetzt mein Punkt gewesen. In diesem Interview heute Morgen hat Herr May sehr viel darüber gesprochen, dass natürlich Männer sich konstant hinterfragen müssen, dass er vor allem Fakten präsentieren will. Eine sehr beeindruckende Zahl ist, dass im Durchschnitt in Deutschland eine Frau im Haushalt 2,5 Stunden mehr arbeitet als ein Mann und dass diese Fakten einfach noch nicht bekannt genug seien und dass er, so sagt er dann in vielen seiner Gespräche, einen großen Aha-Effekt erzeugt. Die Frage, die sich mir dabei nur immer stellt, ist, macht man es sich nicht ein bisschen zu einfach, wenn man nur auf die Männer schaut? Weil zu den Problemen der Gleichstellung in Deutschland gehören ja auch strukturelle Probleme, Familienpolitik, die Unternehmen und es gehören ein Stück weit auch die Frauen dazu.
Ja, also es gehört ja schon eindeutig, die Rahmenbedingungen machen natürlich schon was aus. Also wenn zum Beispiel sowas wie Elternzeit ganz normal wird und das sollte dann auch eigentlich mehr sein als die 3 Monate, die da für Männer sozusagen vorgesehen
zwei
sind. Oder zwei. Das sollte mehr sein und sollte noch mehr gefördert sein. Und es ist natürlich auch gut, wenn es dieses Rückkehrrecht aus Teilzeit gibt und so. Trotzdem bleibt natürlich das Problem, dass in, sage ich mal, ganz ehrgeizigen Karrierejobs Leute, die also wirklich schnell ganz groß hoch hinaus wollen, da ist es wahrscheinlich in den meisten Firmen immer noch schwierig, wenn man dann sagt, ich möchte aber nur 75% arbeiten, damit ich mich auch um die Kinder kümmern kann. Ich möchte oder muss um 16 Uhr gehen, um mein Kind abholen zu können. Wenn das Männer, vor allem Männer auch sagen in den Firmen, ist das wahrscheinlich immer noch relativ schwierig. Da sind die Skandinavier zum Beispiel schon weitaus besser, soweit ich das mitbekommen habe, dass dort das üblicher geworden ist, auch wirklich Meetings nicht nach 16 Uhr zum Beispiel zu machen oder es jedenfalls völlig okay ist, wenn Männer da auch dann fehlen und so weiter. Also da gibt es in Deutschland natürlich schon noch einiges zu tun.
Ja, also mir fallen jetzt zum Beispiel die Beispiele ein, dass Väter auch schief angeschaut werden, wenn sie sagen, ich möchte mehr als diese 2 Monate machen. 2 Monate, das ist ja okay, das gibt es jetzt seit mehr als 10 Jahren, das machen viele, macht auch nur ein Drittel eigentlich, aber damit können wir leben. Mehr, Moment mal, verfehlst du hier nicht eigentlich gerade deine eigentliche Berufung? Also diese Vorurteile, dass Väter, die sich engagieren wollen, dann auch gleich als beruflich schwach gelten, die gibt es ja immer noch. Da kannst du ja als Vater machen, was du möchtest.
Ja, leider. Also ich glaube, es wird schon besser. Ich glaube, das ist halt ein langer Prozess, aber klar, auf jeden Fall ist es jetzt, wie gesagt, von der Taz aus leicht zu sagen und in, sagen wir mal, wahrscheinlich in der Autobranche oder in anderen Bereichen ist es sicherlich noch viel schwieriger.
Ich kenne auch zum Beispiel ein paar Handwerker, die sich jetzt auch mittlerweile sehr viel mehr Elternzeit nehmen, wo es auch so eine Generationenfrage ist. Also ein Mann, den ich kenne, der meinte in seinem Betrieb, der ältere ehemalige Chef der Firma, der hatte damit ein Problem. Der jüngere Chef, der ist ungefähr so seine Altersgruppe, der hat es selber vorgelebt. Und das zielt ja dann auch daraufhin wieder hinab, dass, was Sie sagen, es braucht einfach seine Zeit. Tatsächlich, ja, auch wenn wir dieses Tempo eigentlich gerne sehr viel schneller haben wollen würden.
Ja, und es braucht wahrscheinlich schon auch eben die sogenannten Role Models, die das vormachen. Und es braucht dann vor allem auch für die Erkenntnis bei vielen Männern, wie schön das einfach ist, diese Zeit mit den kleinen Kindern und was man da verpasst, wenn man in der Zeit die ganze Zeit nur im Büro ist oder auf der Arbeit. Es muss ich mehr herumsprechen, dass es nicht nur jetzt ein Verzicht auf irgendwelche Karrierechancen vielleicht ist oder zumindest eine langsamere Karriere vielleicht, sondern es ist einfach auch eine wahnsinnig schöne Zeit, die man eigentlich nur einmal im Leben hat und die man total genießen kann, gerade auch als Mann.
Ja, da sind wir jetzt irgendwie von selbst hingekommen als Väter, die da gerne Zeit mit ihren Kindern verbringen. Christoph May ging es heute Morgen auch breiter noch, eine pro-feministische Perspektive für Männer anzunehmen. Und er spricht darüber heute auch auf der Konferenz für mehr Frauen in Medien und Politik. Herr Wallraff, haben Sie eigentlich Alexa zu Hause, den digitalen Sprachassistenten? Nein?
Gott bewahre, nein, also sicher nicht.
Das ist auch nicht geplant für die Zukunft?
Nein.
Gut, vielleicht, wenn wir über folgende Geschichte sprechen, wird es noch weniger geplant sein. Wenn Alexa mithört, dann tut das zum Teil auch Amazon. Das haben wir gestern schon erfahren. Das ARD-Magazin Kontraste hat gestern Abend auch die Frage gestellt, können eigentlich die deutschen Nachrichtendienste auch schon mithören und an diese Daten kommen? Die Bundesregierung sagt in einer Antwort auf eine solche Anfrage der Linksfraktion, diese Informationen, die können wir nicht rausgeben. Haben wir da eigentlich ein Recht darauf, das zu wissen?
Ja, da können wir jetzt natürlich eine lange Diskussion führen über das Wesen auch von Geheimdiensten, die eben geheim arbeiten und geheim bleiben wollen. Und bis zu einem gewissen Grad, solange es sie überhaupt gibt, die Geheimdienste, müssen sie natürlich auch irgendwas Geheimes machen können, sonst wären sie ja keine Geheimdienste.
Da habe ich Verständnis.
Das ist deswegen natürlich ein bisschen schwierig, aber ich glaube, oder beziehungsweise spätestens seit der NSA-Affäre, wissen wir ja eigentlich alle, dass es zwei riesige Interessen gibt, uns da auszuschnüffeln. Das ist einerseits die Firmen, die unsere Daten haben wollen für kommerzielle Zwecke, und das ist auf der anderen Seite der Staat, der auch kontrollieren und überwachen will. Und unseligerweise gibt es jetzt natürlich eine Entwicklung, wo sich das gegenseitig verstärkt sozusagen. Der Staat tut nichts gegen solche Firmen, die uns überwachen, weil er es im Zweifel selber auch mitnutzen kann. Jetzt haben Sie Amazon angesprochen und Alexa. Es ist jetzt gerade auch Verhandlungen, dass zum Beispiel Amazon die gesamte neue Cloud-Technologie vom Verteidigungsministerium in den USA übernimmt. Mhm. Also das geht immer mehr Hand in Hand.
Leute kleben ja nicht umsonst zum Beispiel ihre Kameras an ihren Computern ab. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich nutze den und den Nachrichtendienst nicht. Ich nutze zum Beispiel, keine Negativwerbung machen, aber Skype ist ein ganz populäres Beispiel. Da gab es auch diese Diskussion, das nutze ich nicht, weil da wird mitgehört. Was ist denn das da für ein Knacken in meinem Rechner? Mhm. Also die Möglichkeit ist natürlich da, zumindest in den Fantasien der Menschen. Die Frage ist natürlich auch, hat die Bundesregierung einfach das Recht zu sagen, das hat euch nicht zu interessieren?
Ja, da müsste man dann klagen, also denke ich, ist der einzige Weg. Also da müsste jetzt jemand einfach sozusagen auf Informationsrecht klagen, und das müsste dann gerichtlich entschieden werden. Wahrscheinlich am besten am Fall von einem Einzelfall, wo der Verdacht besteht, dass das zum Beispiel stattgefunden hat. Aber ich glaube, was man daraus vor allem auch lernen muss als Verbraucher, ist eben immer mehr auch zu überlegen, dass wir teilweise ja natürlich freiwillig auch all möglichen Daten zur Verfügung stellen, aus Bequemlichkeit, also sei es eben im Extremfall Alexa, aber auch bei den anderen Kommunikations- und Social Media, wo wir natürlich, weil es eben so bequem ist, bei WhatsApp und so weiter, auch alles Mögliche kostenlos sozusagen den Firmen zur Verfügung stellen. Ja, und dann muss uns schon klar sein, dass das nicht nur die Firmen mithören und nutzen können, sondern eben, wenn es darauf ankommt, auch der Staat.
Ich bin da bei dem Thema ein bisschen zwiegespalten, Herr Wallraff, weil in diesem Kontrastebericht ging es auch um ein Beispiel. Da haben deutsche Behörden versucht, aus den USA an Amazon-Daten zu kommen, an Alexa-Daten. Da ging es um eine illegale Webseite, wo mit Waffen und mit Drogen gehandelt worden ist. Unter anderem ist dort die Waffe gehandelt worden, die dann in München vor ein paar Jahren bei diesem Amoklauf verwendet worden ist. Und mein inneres Gefühl sagt mir, wenn es nützt, um ein Verbrechen aufzuklären, dann kann es eigentlich nicht falsch sein. Natürlich ist das ein schmaler Grat, wer bestimmt, wo eigentlich ein Verbrechen anfängt und nicht. Da ist es natürlich jetzt eindeutig mit diesem Attentäter, aber es gibt natürlich auch viele Grauzonen.
Absolut. Also das ist natürlich ein total spannendes Thema. Je mehr die Gesellschaft sich digitalisiert, je mehr Geschäfte auch digital betrieben werden, der Handel digital vielfach läuft, der Finanzhandel auch digital läuft, dann kann es natürlich gar nicht sein, dass der Staat sagt, da schauen wir nicht hin oder da versuchen wir gar nicht irgendwie dran zu kommen. Das muss natürlich möglich sein. Und es gibt aber natürlich extreme Grauzonen, wo eben diese berechtigte Kriminalitätsbekämpfung übergeht in eine absolut anlasslose Gesamtüberwachung. Also deswegen hatten wir ja auch die Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Und da genau die Grenzen zu setzen, das muss in jedem Fall wieder neu ausverhandelt werden. Das ist ja total kompliziert.
Also Lukas Wallraff wird sich auf jeden Fall kein Alexa in nächster Zeit in sein Wohnzimmer stellen.
Ja, ich glaube aber wirklich, das muss ein bisschen für jeden Einzelnen, also natürlich macht man da Dinge, aber man sollte zumindest sich wirklich überlegen, ob es das jetzt auch noch braucht und ob ich den Firmen und Behörden die Sachen auch dem Silbertablett sozusagen noch präsentieren muss.
Herr Wallraff, haben Sie schon mal Kugelfisch gegessen?
Nein.
Würden Sie gerne?
Es klingt irgendwie gefährlich.
Ja, es ist auch gefährlich, denn vielleicht kennen Sie das aus der Popkultur, aus der Populärkultur, da ist dieses Gift drin. Und die Chance steigt, dass dieser eigentliche Fisch aus Asien mittlerweile auch hier in Europa irgendwann mal in der Pfanne landen könnte und damit auch das tödliche Gift, das in ihm steckt. Udo Pollmer.
Eines der brisantesten Gifte dieser Welt ist in Europa auf dem Vormarsch. Das Nervengift Tetrodotoxin. Den meisten ist es vom japanischen Kugelfisch, dem Fugu, bekannt. Im Land der aufgehenden Sonne eine geschätzte Delikatesse. Auch wenn die potenziell hochgiftige Spezialität nur von lizenzierten Köchen zubereitet werden darf, fordert sie in Japan regelmäßig ihre Opfer. Inzwischen ist Tetrodotoxin nicht nur in Asien, sondern weltweit für eine ständig wachsende Zahl an Vergiftungen verantwortlich. Strychnin, Curare und Cyankali sind dagegen eine schlappe Sache. Ein einzelner Kugelfisch enthält genug Gift, um 30 Erwachsene zu töten. Die ersten Symptome treten eine halbe Stunde nach Verzehr auf, es kribbelt auf Zunge und Lippen, dann folgen Kopfschmerzen und Erbrechen, schließlich versagen die Muskeln. In schweren Fällen endet es mit dem Tod durch Atemlähmung. Es gibt kein Gegenmittel. Tetrodotoxin ist hitzebeständig, kochen nützt also nichts. Inzwischen macht der Giftfisch auch Europas Gewässer unsicher. Vor etwa 15 Jahren schwamm er durch den Suezkanal ins Mittelmeer. Seither hat er sich entlang der Küsten verbreitet und mittlerweile Spanien erreicht. Den Fischern gilt er als Schädling, weil er ihre Netze beschädigt und die Tintenfische dezimiert, dabei aber selbst ohne jeden Marktwert ist. Er kennt so gut wie keine natürlichen Feinde, lediglich Kraken und Haie können ihn schadlos verzehren. Andere Tiere bezahlen den Versuch mit dem Leben. Bei Gefahr bläht er sich vorsichtshalber zu einer Kugel mit spitzen Stacheln auf. Obwohl der Fugu in Europa nicht verkauft werden darf, wurden aus dem Mittelmeerraum schon über ein Dutzend Vergiftungen gemeldet, zuletzt aus Zypern und Griechenland. Daneben können noch Krabben, Seeschnecken, Seesterne und Oktopusse das Nervengift enthalten. Die größte Sorge gilt den Muscheln. Da sie Meerwasser filtern, kommen Rückstandsfunde wenig überraschend. Betroffen sind vor allem die Küsten Griechenlands. In Spanien verursachte eine Trompetenmuschel vom lokalen Markt eine schwere Vergiftung. Inzwischen ist auch die Nordsee nicht mehr sicher. Hier dürfte Ballastwasser für die Einschleppung von giftigen Organismen wie Schnurwürmern aus asiatischen Gefilden verantwortlich sein. An den Küsten Hollands und Englands sind inzwischen sogar die Austern belastet. Die Holländer haben bereits begonnen, ihre kommerziellen Muschelbänke auf Tetrodotoxin zu kontrollieren. Beinahe unbemerkt verbreitet sich das Gift auf dem europäischen Festland. Mit Sorge beobachtet die Fachwelt eine Invasion südostasiatischer Hammerhaiwürmer. Das Kleinvieh tut dem Menschen erstmal nichts, denn die Giftschlängler jagen Regenwürmer. Aber mit ihnen reichert sich das Toxin in unseren Kulturböden an, die vor allem im Garten und Obstbau reich an Regenwürmern sind. Als harmlose Dosis galten bisher 75 Mikrogramm Tetrodotoxin pro Kilo Körpergewicht. Doch eine aktuelle Untersuchung an Mäusen zeigt, wie leicht man sich dabei vertun kann. Mit dieser vermeintlich unbedenklichen Dosis ging ein Teil der Tiere in kurzer Zeit ein. Es ist also höchst zweifelhaft, ob der EU-Grenzwert von 25 Mikrogramm pro Kilo Körpergewicht der außergewöhnlichen Toxizität gerecht wird. Manche Lebewesen wissen hingegen, die angenehmen Seiten des Giftes zu nutzen. Delfine wurden dabei beobachtet, wie sie mit Kugelfischen Wasserball spielten, woraufhin diese in ihrer Not das Gift ausschieden. Nach einigem Spiel begannen die Delfine tiefenentspannt an der Wasseroberfläche zu chillen. Da Tetrodotoxin auch in gestrandeten Artgenossen nachgewiesen wurde, hatten sich diese womöglich eine Überdosis reingezogen und damit ein Orientierungsproblem, weil zugegift. Kein Wunder also, wenn der Fugu aus Sicht der Japaner der delikateste aller Fische ist. Offenbar wirkt Tetrodotoxin in Spuren auch beim Menschen als Droge. Und alles, was heimmacht, schmeckt gewöhnlich super lecker. Auch wenn Gevatter Tod diesmal nur wenige Mikrogramm vom kulinarischen Paradies entfernt wartet. Mahlzeit.
Udo Pollmer hier im Deutschlandfunk Kultur. Und Herr Wallraff, Sie haben mit zunehmender Dauer immer kritischer geguckt.
Ja, also ich wusste gar nicht, was da alles los ist im Meer sozusagen, aber also richtig Appetit habe ich nicht bekommen.
Sie, Herr Wallraff, Sie waren ja letzte Woche beim Bob Dylan-Konzert. Da gibt es ja immer unglaublich viele Geschichten darüber, wie desinteressiert der Mann ist, wie schlimm die Stimme ist. Wie war Ihr Eindruck?
Also mir fehlte jetzt der Vergleich, weil es war tatsächlich mein erstes Mal. Ich war aber beeindruckt tatsächlich von dieser Grußlosigkeit. Kein guten Tag, kein Auf Wiedersehen. Einfach nur die Musik und vor allem auch ein komplettes Handyverbot mit Androhung aus dem Saal geschmissen zu werden, wenn man doch ein Handy hochhält. Dadurch entstand aber so eine weihevolle, fast gottesdienstähnliche Stille und Stimmung zwischen den Liedern und schon vorher, dass man auch selten erlebt. Also war schon sehr eindrucksvoll.
Also Sie kommen wieder zu Bob Dylan, kommen Sie auch wieder zu uns?
Ja, natürlich.
Wunderbar. Für heute ist nämlich Schluss. Schön, dass Sie da waren. Lukas Wallraff von der Taz. Ich bin Axel Ramlo. Tschüss.
Tschüss.